Ende, ich habe euch etwas mitgebracht, das ihr euch gerne nachher noch von Näherem ansehen könnt. Ich zeige das mal von hier vorne so ein bisschen rum. Eine Muschel, genauer gesagt eine Meerschnecke, wie man sie in Neuseeland an manchen Stränden findet. Diese speziell nur in Neuseeland. Und die sieht ziemlich unscheinbar aus, so mit ihrer Kalkschale. Man geht leicht an ihr vorüber, ohne zu sehen, was da eigentlich ist. Wenn aber diese Kalkschale bearbeitet ist, dann sieht das so aus. Wunderschön schimmernd mit verschiedenen Farben, innen und außen, ganz wundervoll. Eine unglaublich vielfältige schimmernde Farbenpracht entdeckt man, und es ist kein Wunder, dass daraus wunderschöner Schmuck gefertigt wird. Ich habe auch mal was mitgebracht. Angucken, aber nicht mitnehmen dürfte. Ganz selten findet man auch eine Perle in dieser Muschel, Meerschnecke, die dann allerdings nicht rund ist, sondern sehr speziell, kreativ. Davon habe ich allerdings keine. Diese Muschel, wenn man die außen sieht, sieht die so aus. Und schon innen ist dieses Bunte und Glitzernde. Das ist jetzt hier ein bisschen vergilbt, das ist nicht so bearbeitet. Aber letztendlich ist es genauso wie das hier. Das heißt, außen sieht ganz anders aus als innen. Das Eigentliche steckt innen. Das Hübsche, das Wundervolle. Wer nur außen guckt, der verpasst das Wesentliche. Wer aber nach innen schaut, der wird entführt in eine andere Welt. Liebe Gemeinde, darum geht es heute, dass wir nach innen gucken, dass wir uns nicht mit dem, was außen ist, begnügen, sondern dass wir zum Wesentlichen vordringen. Im heutigen Predigttext spricht der Apostel Paulus zu Menschen, die sich scheinbar mit dem Außen begnügen, die dort stehen bleiben. Sie lassen sich von dem, was sie außen sehen, abhalten. Sie sind damit schon ganz beschäftigt und eingenommen davon und abgelenkt von dem Offensichtlichen. Das Verborgene aber bleibt ihnen verborgen. Paulus redet in diesem Text vom Reich Gottes. Ich werde den gleich noch vorlesen, den Text. Und das ist für ihn schon sehr ungewöhnlich. Es ist eine der wenigen Stellen, in denen Paulus vom Reich Gottes spricht. Bei Jesus ist es das Thema schlechthin, ein Zentralthema von Jesus. Und die Evangelien berichten uns an ganz vielen Stellen davon, dass Jesus sehr viel über das Reich Gottes spricht. Und er sprach davon, dass dieses Reich Gottes nicht nur ein zukünftiges ist, sondern mit seinem Erscheinen auf der Erde schon angebrochen ist, dass es schon da ist. Und in unzähligen Gleichnissen malt Jesus den Menschen vor Augen, wie das einmal sein wird, das Reich Gottes, das jetzt schon angebrochen ist. Ein großes, fröhliches Fest, wie eine Hochzeit. Eine bunte Tischgemeinschaft mit Menschen und Gott. Das Reich Gottes steht im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Paulus dagegen, der Apostel, ist sehr zurückhaltend, was dieses Thema angeht. Umso wichtiger die wenigen Stellen, an denen er sich darauf bezieht, und umso wichtiger, was er davon sagt. Der Predigttext sind Verse aus Römer 14, die Verse 17 bis 19, aber ich lese um des Zusammenhangs willen auch die Verse drumherum, ab Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, was dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis. Haltet das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes, und da kommen wir zum Predigttext, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer wegen einer Speise das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich nicht selbst richtet, was er gut heißt. Wer aber verzweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Der Text ist abgedruckt, damit ihr diesen schwierigen Text nochmal zu Hause in Ruhe nachvollziehen könnt. In der jungen christlichen Gemeinde in Rom gibt es einen Konflikt. An sich ist das ja schon schockierend genug, aber es ist offensichtlich, dass es so ist. Es scheint zwei Gruppen in dieser Gemeinde zu geben. Die eine Gruppe, die Menschen, halten sich an die altbekannten jüdischen Speisevorschriften. Denn das ist ihre Herkunft, das kennen sie. So haben sie Gott kennengelernt, das gehört dazu. Und nun sind sie Christen geworden und sehen sich weiterhin diesen Vorschriften verbunden. Sie verzichten zum Beispiel auf den Genuss von bestimmtem Fleisch. Dabei spielen zwei Gründe wohl eine Rolle. Und zwar war es sehr wahrscheinlich, dass das Fleisch, was man auf dem Markt kaufen konnte, vorher in irgendwelchen götzendienstlichen Tempelritualen, Göttern, anderen Göttern dargebracht wurde. Und davon wollen sich diese Christen lieber distanzieren. Und dann lieber gar kein Fleisch essen, lieber auf Nummer sicher gehen. Und der andere Grund war, das Fleisch war wahrscheinlich nicht koscher. Und das war ja auch eine jüdische Speisevorschrift. Sie wollen sich lieber an diese Vorschriften halten, wie sie es gewohnt waren, und haben wahrscheinlich auch deshalb auf Wein verzichtet, weil es auch in Verbindung mit Götzendienst stehen konnte. Man konnte sich einfach nicht sicher sein, deshalb lieber Finger weg. Die andere Gruppe dagegen sagt, das ist ja nun überhaupt gar kein Problem. Es gibt keine Götzen, es gibt nur einen Gott. Also ist alles, was man da denkt und tut, in dem Zusammenhang völlig irrelevant. Und die Forderung nach koscherem Fleisch ist sowieso für sie jüdisch und damit überholt. Es gelten mit Christus neue Regeln. Möglicherweise hatten sie dazu auch die Befürchtung, mit heidnischen Gruppen in einen Topf geworfen zu werden, die auch den Alkoholkonsum ablehnten. Das kann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Und diese Gruppe jetzt in ihrer Freiheit beschimpft die einen als kleingläubig und die andere Gruppe beschimpft die anderen als zu lasch. Also die einen sind nicht ernsthaft genug, die sind zu liberal und die anderen sind zu ängstlich. Der Streit eskaliert, der jungen Gemeinde in Rom droht eine Spaltung. Was macht Paulus? Paulus schreibt einen Brief. Und ziemlich deutlich ist es hier, dass es ihm überhaupt nicht schwerfällt, sich theologisch zu positionieren. Er hat eine eindeutige Meinung, ganz glasklar steht er zu denen, die sagen, es gibt keine Götter, fürchtet euch nicht. Esst Fleisch, trinkt Wein, ihr braucht da keine Angst zu haben. Seine Begründung ist, es gibt nichts, was an sich unrein ist. Paulus erklärt den Unterschied, von dem das Judentum hier lebte, zwischen kultischer Reinheit und Unreinheit einfach für nicht existent, für nicht wesentlich. Der ganze alttestamentliche Kult wurde mit dem Opfer Jesu hinfällig. Also gelten auch die entsprechenden Vorschriften nicht mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Und da lässt Paulus auch knallhart keine zwei Meinungen stehen. Und er weiß sich mit seiner Meinung in der Autorität Jesu begründet. Denn Jesus sagt, das ist jetzt Nummer eins von vielen Stellen, an denen Jesus davon redet, in Markus 7, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und an vielen weiteren Stellen wird diese Einstellung Jesu deutlich. Der ehemalige Pharisäer Paulus schließt sich dieser revolutionären Meinung an. Wo Jesus als Herr bekannt wird, wo dieser Glaube ist, gilt diese Erkenntnis und so auch in der christlichen Gemeinde. Die alten jüdischen tiefgreifenden Unterscheidungen von rein und unrein sind aufgehoben. Also eine eindeutige Stellungnahme des Paulus für die sogenannten Starken gegen die sogenannten Schwachen, so werden sie an manchen Stellen hier bezeichnet. Alles erlaubt, diese steile Aussage mutet Paulus der Gemeinde zu, den Schwachen zu. Dann ist ja alles klar, könnte man sagen. Theologisch geklärt, fertig. Streit beigelegt, Spaltung vermieden. Paulus geht noch weiter. Er, den wir ja als großen Theologen kennen, er sieht noch einen Schritt weiter und er sagt, diese theologische Frage ist übrigens überhaupt nicht euer Problem. Darum geht es gar nicht. Das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle und bringt erst so den Fokus darauf hin, worum es hier geht. Und er sagt, es geht darum, wie ihr miteinander hier umgeht. Das ist euer Problem. Wie gehen Menschen in dieser christlichen Gemeinschaft miteinander um? Und da stimmt es hinten und vorne nicht. Da bezieht er auch eindeutig und klar Stellung. Die einen verurteilen die anderen wegen ihres zu kleinen Glaubens und sie seien viel zu vorsichtig und ängstlich. Christus hat uns frei gemacht. Sie halten sich an Vorschriften, die keine Bedeutung mehr haben. Die anderen verurteilen die einen wegen ihres zu laschen Glaubens. Sie nehmen Christus nicht ernst und den Glauben und die Vorschriften und sie picken sich nur die Rosinen heraus. Das ist das Problem. Diese negative, verurteilende, die Art, wie man da miteinander umgeht. Das Verurteilen des Glaubens des Bruders und der Schwester. Kurze Zäsur, mal überlegen, wo uns das heute passiert. Wo verurteilen wir, wo verurteile ich einen Menschen oder vielleicht eine ganze Menschengruppe wegen ihres kleinen Glaubens? Wo halten sich Menschen meiner Ansicht nach zu doll an irgendwelche Vorschriften, die doch eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten? Oder wo verurteilen wir oder ich einen Menschen oder ganze Menschengruppen wegen ihres laschen Glaubens? Die nehmen das gar nicht richtig ernst. Die tun so, als würde alles in Ordnung sein. So geht das doch nicht. Um welche Themen geht es da? Und ich sage jetzt mit Absicht keine Themen, sondern möchte euch da die Freiheit behalten, da auf eure eigenen Verurteilungsthemen zu kommen, die ihr habt. Paulus sagt, es kann nicht sein, dass wir uns als Christen über diese Randgebiete des christlichen Glaubens und Lebens so in die Haare kriegen, dass wir nicht mehr christliche Gemeinschaft sein können miteinander. Es darf nicht sein, dass diese Themen eine größere Bedeutung haben als das, was uns eint, Christus. Das ist nämlich nicht der Kern. Es ist weder der Kern Gottes noch der Kern unseres Lebens als Christ. Der Kern ist Gerechtigkeit, Friede, Freude. Das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Gucken wir uns diese drei Begriffe mal kurz an. Gerechtigkeit. Das meint zuallererst die Gerechtigkeit, die uns von Gott zuerkannt wird. Wir als Menschen können vor Gott, vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Sündiger Mensch, heiliger Gott, das passt nicht. Indem Jesus stirbt und diese Kluft überbrückt, sind wir in Gottes Augen gerechtfertigt, wenn wir das von Gott für uns so annehmen. Im Alten Testament liest man oft von Gerechtigkeit und Friede im Zusammenhang. Vor allem da, wo es um Gott als König geht. Wo Gott als König herrscht, zieht Gerechtigkeit ein. Und das meint dann auch gelebte Gerechtigkeit, nicht nur empfangene. Gerechtigkeit im Lebensvollzug. Gerechtigkeit, die wir im Miteinander schuldig sind. Also zwei verschiedene Ebenen. Und auch der Begriff Friede hat verschiedene Ebenen. Es geht natürlich um den Frieden, den wir durch Christus bei Gott haben, mit Gott haben. Es geht um den Frieden, der eines Tages sein wird, den wir erleben werden. Es geht aber auch um Frieden im menschlichen Miteinander. Wir können Frieden schaffen. Also bei diesen beiden Begriffen Gerechtigkeit und Frieden geht es immer auch um das Miteinander, um den guten christlichen Umgang. Und das Wort Freude, das hängt auch im Alten Testament oft mit dem zukünftigen Königtum Gottes zusammen. Im Psalm 149 heißt es, Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Und in Sacharja am Ende, Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Dieses Wort Freude bringt nochmal so einen anderen Aspekt in diese ganze Diskussion. Er verschiebt den Akzent von den Normen, die wir als Christen einzuhalten haben und wie wir uns verhalten sollen, zur Emotion und zur Atmosphäre. Das Wort Freude steht für mich gegen die Verbissenheit, mit der manche Christen ihr Leben als Christ leben. Freude und Reich Gottes gehört unmittelbar zusammen. Und da kommt der Geist Gottes ins Spiel. Gott schenkt diese Freude quasi als Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Und wir brauchen diesen Geist, damit wir das neue Leben in Christus überhaupt leben können. Und das hat dann wiederum positive Auswirkungen auf Menschen. Also Paulus kommt es entscheidend darauf an, dass wir unser christliches Leben an diesen Grundwerten des Reiches Gottes orientieren. An Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das ist göttlich. Und das, was uns vom Reich Gottes ausschließen kann, ist das Versagen im zwischenmenschlichen Bereich. Da sollten wir uns Sorgen machen, sagt er, so sage ich mal ein bisschen lapidar. Wir haben die Pflicht zum energischen, leidenschaftlichen Streben nach dem Frieden. Wir sollen nach Frieden streben. Und das heißt nicht, dass wir gleichgültig sein sollen. So um des lieben Friedens willen ist alles möglich. Nein, wir haben natürlich auch Verantwortung füreinander. Und Erbauung, um die es hier ja geht, gegenseitige Erbauung, heißt auch manchmal schon Ermahnung. Sich füreinander verantwortlich fühlen. Aber es geht nicht um Recht haben. Ich habe gewonnen. Das geht in christlicher Gemeinde nicht. Es geht darum, dass wir einander im Guten bestärken. Und die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Für mich folgen da einige Dinge als Konsequenz für unser Verhalten als Christen. Wir müssen auf unsere Überzeugung nicht verzichten oder sie leugnen. Das sagt Paulus nicht. Aber er sagt, wir sollen nicht demonstrativ unsere Ansicht oder für unsere Ansicht werben, wenn wir wissen, dass Menschen dadurch richtig Probleme bekommen. Wir sollen nicht unsere Freiheit über die Liebe zueinander stellen. Wir sollen einander nicht unnötig provozieren. Da fängt es schon sofort an, schwierig zu werden. Was heißt denn nicht unnötig provozieren? Ist es auch mal nötig? Und wo? Dafür haben wir dann den Geist Gottes, der uns dabei hilft, das zu klären im Einzelfall. Dafür gibt es keine Regel. Und wir sollen vor allem einander nicht verurteilen. Wir sollen nicht richten. Wir sollen einander nicht den Glauben absprechen. Wir sollen stattdessen respektieren, was Gott in dem anderen geschaffen hat. Es geht hier auch um Bau. Gott baut in jedem Menschen etwas von sich. Und das sollen wir nicht zerstören. Das sollen wir achten und respektieren. Auch wenn das völlig anders ist, als was Gott bei uns tut. Und wir sollen unser eigenes Verhalten prüfen. Und dann sollen diejenigen, die ein schlechtes Gewissen bei etwas haben, was sie machen, was sie aber beim anderen sehen, dass der das machen kann, die sollen nicht gegen ihre Überzeugung handeln. Ihre eigenen ethischen Bedenken sollen sie nicht einfach überspielen, ohne dass sie wirklich überzeugt sind von deren Richtigkeit. Dazu habe ich diesen Satz gelesen: Die ganze Seele muss zustimmen und mitmachen. Die ganze Seele muss zustimmen und mitmachen. Und wenn das nicht ist, dann ist es falsch. Für den, der das dann trotzdem macht. Das heißt, und das ist ein schwieriger Satz, finde ich, es kann für einen etwas richtig sein, was für einen anderen falsch ist zu machen. So schwer ist das. Oder so einfach, je nachdem. Wir sollen tun, was dem Frieden dient. Wir sollen tun, was uns gegenseitig im Glauben fördert. Das ist ein ganz anderer Ansatz als, wer hat jetzt recht? Ich glaube, dass wir auch mal diskutieren müssen, natürlich. Aber letztendlich geht es um unser Verhalten. Wie gehen wir miteinander um? Ich glaube, das ist der Punkt, den wir aus diesem Text für uns heute hier mitnehmen können. Wenn wir unser Verhalten daran ausrichten, was Gottes Reich meint, dann leben wir so, wie Gott das will. Wenn wir uns nach Gerechtigkeit, Friede und Freude ausstrecken. Und dann sind wir als Christen, wenn wir so miteinander umgehen, für die Menschen unserer Umgebung auch ein gutes Beispiel. Und dann können Menschen entdecken, dass da irgendwie mehr ist als das, als diese nicht wirklich schön anzusehende Kalkschale, sondern dass Reich Gottes mit wundervollen Farben zu tun hat, dass es schimmert und dass es Lust machen kann, sich damit zu befassen. Und dass sich mit Gott zu befassen und auf Gott einzugehen, sich von Gott einzuladen zu lassen, ein wundervolles Leben sein kann, mit Höhen und Tiefen. Dann können Menschen entdecken, dass innen wundervoll ist. Möge Gott uns dazu segnen, dass wir nach dem gucken, was Reich Gottes ist, was innen ist. Dass wir uns nicht zu doll mit diesen Randthemen aufhalten und aneinander schuldig werden. Dafür segne uns unser Herr. Wir wollen einen Moment still sein und nochmal den Gedanken nachhängen oder ein Gebet sprechen, wie euch zumute ist. Wir haben einen Moment der Stille.